bitte wirklich gehen kann und gar nicht muss, wenn wir mal die Schubladen zur Seite schieben. Ich habe Bücher dabei, einfach weil das nicht alles auf meinem Mist gewachsen ist, was ich jetzt gleich so vorbringe. Einmal ist das von Benny Johnson, Der glückliche Fürbitter, hat mich maßgeblich beeinflusst zu diesem Thema. Dann Gottes Stimme hören lernen von Christian Reschke. Und die anderen beiden waren eher so ergänzend, Tochter Gottes erhebe dich, Inka Hammond und John Eldridge, mit Gott die Welt verändern. Ich habe mich total gefreut auf dieses Treffen, weil ich wusste, dass eben Leute kommen werden, die so viel schon mitbringen. Ihr hättet alle, glaube ich, diese Predigt auch irgendwie halten können oder diese Andacht, wie auch immer man das nennen möchte. Ihr bringt so viel schon mit an Erfahrungen, an Vertrauen, auch an der Sehnsucht, dass es bedeutsamer wird, dass es größer wird, dass wir uns vernetzen und dadurch stärker werden zusammen. Und deshalb habe ich mich total drauf gefreut. Wir könnten auch zusammen, wenn wir unsere ganzen Erfahrungen sammeln würden, dann könnten wir locker auch ein Buch damit füllen. Für mich ist das Thema Fürbitte in Gebet eingebettet. Kann man nicht voneinander trennen. Und ich wollte gerne mal so ein paar Fragen stellen und ich fände es schön, wenn ihr euer Handzeichen dazu gebt, wenn euch die Antwort mit Ja betrifft. Also wenn eure Antwort darauf Ja ist. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr total lange gebetet habt, vielleicht mehrere Stunden und es ist vergangen wie im Flug. Ihr habt danach auf die Uhr geschaut und dachtet, what? Das war jetzt so lang. Es hat sich angefühlt wie entspannte halbe Stunde. Ging euch das schon mal so? Ja, muss ja nicht die halbe Stunde sein, aber ne, ist einfach so das Gefühl, das Zeitgefühl und die Uhr haben nicht zusammengepasst. Das waren jetzt nur Hausnummern. Okay. Wer hat schon mal erlebt, dass er in traumatischen Situationen, wo alles irgendwie versagt hat, dass das Einzige war, was er noch sagen konnte, bete für mich? Oder dass das Einzige, was gegen Beten war? Cool. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr zum Beispiel in einem Schülerbibelkreis oder vielleicht in einer Firma oder was auch immer zusammen gebetet habt mit anderen und euer Blick auf die Einrichtung hat sich komplett verändert? Auch ein paar. Und habt ihr das erlebt, dass ihr euch mit Leuten getroffen habt, mit denen ihr sonst nichts zu tun hattet, einfach weil ihr sie auch gar nicht kanntet, und ihr wurdet so eins vor Gott, dass es euch erstaunt hat, und selbst wenn ihr sonst irgendwie, ihr kennt die Person vielleicht, aber denkt, eigentlich habe ich mit ihr gar nichts gemeinsam, aber beim Beten war das wie nicht wichtig. Auch, ne? Sehr schön. Und die letzte Frage. Kennt ihr das, dass ihr wie eine Last habt, weil ihr was beobachtet? Bei Menschen, bei Personen, bei Situationen, in Städten, wie auch immer. Und ihr denkt, ich muss diese Last jetzt unbedingt loswerden und deshalb muss ich jetzt dringend beten. Ja, auch wieder ganz viele. Also wenn du viel wahrnimmst, wenn du dich als hochsensibel irgendwie einstufst oder eingestuft wurdest, dann bist du hier sehr richtig. Das nur nebenbei. Fürbitte möchte ich mal definieren, einfach als Bitte für andere, einzelne Menschen, Situationen, Menschengruppen, Städte, Schule, Firma, wie auch immer. Und Fürbitte bedeutet für mich nicht, dass es ein Monolog ist, dass es so eine Liste ist, die ich abarbeite, runterrattere, sondern dass es wirklich ein Dialog ist, beziehungsweise auch ein Tausch. Also nicht nur Sorgen zu Gott bringen, entlastet werden, sondern auch Hoffnung bekommen, Weisheit, was zu tun sein könnte. Es ist dieser Dialog, den man auch einfach ein Leben lang übt, in meinen Augen. Also es ist nicht so, dass man das an einem Wochenende lernen kann und dann ist man damit fertig, sondern man wird irgendwie immer feiner darin, Gottes Stimme zu hören, mit ihm zu sprechen und deshalb auch diese Empfehlung von Gottes Stimme hören lernen, wenn da jemand noch wie weitere Anregungen braucht, kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Heute geht es um diesen Dialog und um diese beiden, die da miteinander reden, also um Gott und den Menschen, der redet. Wer sind diese beiden Akteure? Und jetzt könnte man fragen, was denke ich, dass Gott über mich denkt? Das sprengt allerdings den zeitlichen Rahmen. Deshalb möchte ich das nur ganz kurz erwähnen, weil es super wichtig ist, dass wir immer wieder mal innehalten und überlegen, was ist eigentlich vorhanden bei mir? Was ist der Status quo bei mir? Und selbst wenn ich das mit dem Ideal von aus der Bibel zum Beispiel vergleiche, immer wieder mal zu schauen, ist das bei mir überhaupt so? Oder versuche ich mir wie was überzustülpen und dem Ideal zu glauben, ohne dass es tatsächlich gut verwurzelt ist in mir und eine gute Basis hat. Deshalb geht es heute darum, was denkt er tatsächlich über seine Schöpfung, über uns? Und ich kann natürlich nicht alles abbilden an einem Tag, deshalb geht es heute mal um den Wesenszug, dass Gott sich freut. Dort, wo er wohnt, ist ganz große Freude. In Römer 14,17, wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. In der Bibel steht das Wort Freude 182 Mal. Das ist zumindest nach dem Buch von Benny Johnson. Das ist wahrscheinlich dann die Übersetzung, die sie vorliegen hatte. In meiner Luther-Konkordanz kommt Freude weniger oft vor. Allerdings unterteilt er auch noch mehr in Freude, Freudigkeit, Freudengesang, also nicht Luther, sondern die Schreiber der Konkordanz, Freudengeschrei, Freudenöl, freudig. Also es kommt total darauf an, welche Übersetzung man betrachtet, welche Sprache und welche speziellen Stellen gemeint sind. Und doch vergesse ich total oft, dass Gott sich freut. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Wenn ich mir Kinder anschaue, wenn ich sie beobachte, und dazu habe ich ja viel Gelegenheit, wie die sich freuen können, wie viel Raum sie der Freude auch geben, wie viel Ausdruck, wie viel Zeit sie dafür einfach auch hingeben, um sich zu freuen, das ist enorm. Und das ist kein Vergleich zu dem, wenn ich mal mich freue, wow, schön. Und dann bin ich direkt auch fertig damit, so ungefähr, ne? Also nicht immer direkt so, wie ich es jetzt gerade vorgespielt habe. Auch wieder eine Hausnummer, ein Beispiel. Aber Kinder können es so cool. Die können sich über Essen so freuen, dass sie durch den Raum hüpfen. Und ich habe mir mal vorgestellt, wenn wir bei Edeka an der Kasse uns auch so freuen würden. Das wäre, glaube ich, ein anderer Genuss noch. Genau, und wenn ich mir jetzt überlege, Kinder sind ja viel angstfreier, die haben auch ihre Ängste, aber die sind viel angstfreier als wir Erwachsenen. Und Gott ist Kindern, glaube ich, in dem Punkt schon noch näher und wahrscheinlich noch viel krasser erfreut. Gibt ihm noch mehr Raum und gibt ihm noch mehr Zeit. Und das finde ich persönlich immer wieder herausfordernd, mich selbst daran zu erinnern, dass Gott, wenn er Falten hätte, er hätte mega Lachfalten. In 1. Chronik 16,27 steht, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Stätte. Nach der Elberfelder, ich habe verschiedene Übersetzungen genommen. In Hebräer 12, Vers 2, Neue Genfer. Nun wollen wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Hier klingt es an, dass Jesus wie so eine Freudenbrille auf hatte, die ihn über diesen ganz großen Schmerz, den er vor sich hatte am Kreuz, die hat ihm irgendwie hinweggeholfen. Es war wie so eine Brille oder wie so ein Farbfilter. Seine Perspektive, Gottes Perspektive, ist ja immer weiter, umfassender, tiefer und vernetzter. Wir sehen ja so oft nur das, was vor unseren Augen ist, was für unser Leben irgendwie bedeutsam ist und was unser Leben direkt betrifft. Und wenn wir Fürbitter sein wollen, so wie Gott sich das gedacht hat, was Fürbitte sein könnte, und wenn wir sein Reich ausbreiten wollen, dann kommen wir nicht darum herum, dass wir uns mit Freude auseinandersetzen. Mit Jubel auch. Und wir kommen eben auch nicht um seine Perspektive herum. Wir brauchen mehr von seiner Brille und weniger von unserer eigenen. Unsere ist ganz sachlich gesehen begrenzt, einfach, ne? Wir sind Menschen. Und emotional kommt noch dazu, dass wir uns so oft entmutigen lassen von dem, was wir vor Augen haben, was wir sehen können. Und dann können wir schon allein aufgrund unserer eigenen Emotionen nicht mehr so sehr seine Sicht der Dinge teilen. In der Bibel, und das habe ich jetzt aus Benis Buch vor allen Dingen genommen, finden wir die Bezeichnung mehrere Räume. Der erste Raum ist der irdische, die irdische Welt, unsere Körper, die Natur, Städte und so weiter. In Offenbarung 21,1 steht: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Der zweite Raum können wir uns als Raum der Dämonen und Engel vorstellen. Die sind ja auch irgendwo, wenn wir daran glauben, dass es sie gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das tut. Offenbarung 14,6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. Oder auch in Daniel 10, 12 bis 21, das ist zu lang, das lese ich euch nicht vor, aber kennt ihr bestimmt auch, ne, dass Daniel bittet und bis der Engel dann kommt tatsächlich, vergeht eine Weile, weil der eben noch kämpfen musste. Der dritte Raum ist der dritte Himmel, beziehungsweise das Paradies, 2. Korinther 12, 2 bis 4. Und zwar schreibt da Paulus: Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Also er kommt dieser dritte Himmel vor. Wenn wir uns jetzt mit den ersten beiden Räumen beschäftigen und aus dieser Sicht heraus beten, werden wir defensiv beten. Dort werden wir nämlich bestimmt von Logik und Vernunft oder vielleicht sogar von Angst geleitet. Wir werden Menschenmögliches beten oder auch Dämonenabwehrendes und beides ist eben defensiv. Der Teufel verrät uns manchmal sogar ganz gerne, was er vorhat, wenn er uns nämlich ablenken kann dadurch von dem, was Gott aber eigentlich tun möchte. Das Prinzip von dem Kaninchen vor der Schlange, könnte man sich so vorstellen. Also kommen wir in so eine Starre rein. Am Ende unseres Lebens und am Ende der Welt wird aber alles nicht mehr zählen, sondern am Ende wird einfach Gottes Wahrheit zählen. Und deshalb könnten wir uns direkt auf Gottes Wahrheit stellen, berufen, sie anschauen. Gottes Wahrheit lautet unter anderem Jeremia 29,11: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und das heißt für mich so viel wie, er kann in jeder Situation Frieden schenken. In jeder. Wir müssen es nicht erst alles verstehen. Such dir einfach mal ganz spontan eine ganz schlimme Situation aus, die du dir so am schlimmsten vorstellen, ausmalen kannst. Und dann stell dir vor, dass Gott dorthin einen Frieden schenken kann. In jeder Situation kann Gott Frieden schenken. Und wenn wir aus seiner Perspektive beten, dann fragen wir: Was willst du denn tun, Gott, mit dem, was jetzt hier gerade vor mir liegt, mit diesem Scherbenhaufen meinetwegen oder auch mit diesem kleinen Pflänzchen, muss ja nicht immer total negativ sein. Wenn wir aus seiner Perspektive beten, dann kann es sehr gut sein, oder das habe ich auch schon oft erlebt, dass während des Betens schon Friede und Freude entsteht, weil wir seine Perspektive einnehmen und die trägt auch immer die Freudenbrille. Ich habe das Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit Lotta, dass sie auf dem Freakstalk am letzten Tag gestürzt ist, ganz, ganz schlimm. Und im ersten Moment, in einem hohen Haus, und im ersten Moment konnte ich nur sagen, du bist Papa, du kannst trösten, du kannst heilen. Es war voll der schlimme Schock in dem Moment. Und ich war so angespannt und schockiert darüber. Und ich konnte nur irgendwie so ihn anbeten. Es war so eine Hetze in mir und auch Angst. Und erst auf der Rückfahrt im Auto konnte ich fragen, Papa, was willst du tun in der Situation für Jürgens, für die Lotta, für uns, die das alle gesehen haben? Was möchtest du uns jetzt tun? Und dann kam Weite in mein Herz und auch Hoffnung. Und von Gleitschirmfliegern weiß ich, weil meine Mutter das mal gemacht hat, dass sie bei der Landung, die dürfen nur darauf schauen, wo sie landen wollen und werden, Sie dürfen auf gar keinen Fall auf den Baum schauen, der da auch noch steht, und auf die Klippe da hinten, sondern nur dorthin, wo sie landen werden. Sonst, sonst hat sie nämlich mal falsch gemacht, kann es eben zu einem blöden Unfall führen. Und ich finde, das ist ein super Vergleich für mich persönlich. Wir landen dort, wo wir hinschauen. Also ist doch für uns total gut als Kinder Gottes. Wir dürfen Papa die ganze Zeit anstarren. Und er strahlt uns auch noch an mit seinem Angesicht. Müssen wir also ignorieren, was in dem ersten und zweiten Raum passiert? Also ne, sollen wir jetzt wie mit so Scheuklappen durch die Welt laufen und gar nicht mehr einen Blick für unsere Mitmenschen haben? Nein, das müssen wir nicht. Wir dürfen natürlich noch Zeitung lesen, wir können auch Nachrichten schauen. Und trotzdem würde ich sagen, es kommt auf das Maß an. Also wenn du selber merkst, du liest Zeitung, um vielleicht dann auch tatsächlich dafür zu beten, dann schau doch einfach, entmutigt mich das jetzt oder habe ich volles Feuer, dafür zu beten? Und ich würde einfach sagen, dass wenn es entmutigt, dann ist es zu viel, dann ist es schädlich, dann ist es kein gutes Maß mehr. Dann probier weniger aus. Und das kann sich eben ganz unterschiedlich für jeden gestalten. Ne? Also da sind wir sehr verschieden und es kann auch je nach Lebensphase variieren. Lasst uns doch aus der Perspektive der Sieger herausbeten, denn jeder Kampf, den wir kämpfen müssen, ist schon längst gewonnen. Jesus hat den Tod, diesen Verwesungsgeruch, den Verfall, Krankheit, Leid, er hat es alles schon längst besiegt und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe und von dem ewigen Leben an seiner Seite trennen. In Epheser 2, Vers 6 steht, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind Licht durch den, der in uns ist. Also das steht da nicht mehr, aber wir sind Licht, das ist der, durch den, der in uns ist und der uns eben auch anstrahlt mit seinem Angesicht. Und wenn Licht in die Dunkelheit kommt, da habe ich letztens so eine coole Predigt von Johannes Hartl gehört, das fand ich so geil. Wenn Licht in die Dunkelheit kommt, dann muss das Licht nicht erst diskutieren oder irgendwie, dann ist das Licht einfach immer stärker für den Bereich, wo es ausstrahlt. Es ist einfach da, braucht nicht kämpfen, ist heller. Punkt. So sind wir auch. Die zweite Frage, das war jetzt eher so Gottes Wesen, ne? Die Freude, deine Perspektive. Wer sind wir in Gottes Augen? Sind wir weise, also mit AI? Das würde bedeuten, wir sind Einzelkämpfer, Selbstversorger, wir müssen betteln, kämpfen, hart sein. Ein weisen Kind, ich habe hier mal so eine kleine Liste, glaubt der Lüge, dass es Aufmerksamkeit braucht, um Selbstsicherheit zu finden. Es definiert sich nämlich über die Rückmeldung, die es bekommt. Es saugt Informationen über sich selbst aus seinem Umfeld heraus und ruht nicht in sich selbst. Ein Waisenkind glaubt der Lüge, dass es sich selbst nicht annehmen darf und wünscht sich oft anders zu sein, anders auszusehen, anders zu reden. Ein Waisenkind leidet unter einer tiefen Unsicherheit, die es oft dahin treibt, es allen recht machen zu wollen. Es lebt von der Zuneigung anderer, egal ob echt oder unecht. Ein Waisenkind glaubt der Lüge, dass es Härte demonstrieren muss, um nicht angegriffen zu werden. Es wird oft als arrogant und abgehoben wahrgenommen, weil dieses Verhalten als Schutzmauer dient, um das zerbrochene Herz vor weiteren Verletzungen zu bewahren. Ein Waisenkind glaubt der Lüge, dass die Zukunft wie ein schwarzes Loch ist, wo alles Mögliche an schlimmen Dingen passieren kann. Dem Waisenkind fehlen Zuversicht und Optimismus, weil ganz oft das Urvertrauen in der frühesten Kindheit nicht stabil aufgebaut wurde. Oder auch, ein Waisenkind glaubt der Lüge, du bist, was du tust. Müßiggang, Ausruhen, Dinge entspannt angehen, sind unmöglich und werden innerlich sofort mit Faulheit gleichgesetzt. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Ich finde mich da auf jeden Fall wieder. Ich verhalte mich echt immer wieder wie ein Waisenkind, als hätte ich keinen Papa, keine Mama im Himmel. Ich weiß nicht, wenn du dich dort findest, kannst du ja einen kleinen Merker machen. Kopf. Oder sind wir Sklaven in Gottes Augen? Sklaven sind ja irgendwie eingebunden in so ein Versorgungsnetz. Sie führen Aufträge aus von dem Herrn, aber auch vor allen Dingen, weil ihre Versorgung daran geknüpft ist. Also die absoluten notwendigen Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Und selbst wenn der Herr gut zu ihnen ist, sind sie trotzdem nicht auf Augenhöhe mit ihm. Sie sind in so einer ungleichen Abhängigkeitsbeziehung. In Gottes Augen sind wir weder Waisen noch Sklaven. In Matthäus 20, 28 steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Abba, Vater. Oder Galater 4, 4 bis 7. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, kein Waisenkind, sondern ein Sohn, eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn bist oder eine Tochter, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und Gott erteilt uns Kinder keine Aufträge, wenn er uns Ideen schenkt, während wir zu ihm beten. Er erteilt uns keine Aufträge, die wir besser ausführen sonst, droht er mit erhobener Hand. Wenn wir Gott als seine Kinder fragen, was möchtest du tun, Papa, in der Situation, für die Person, wie auch immer, dann zeigt er uns einfach nur seine Ideen und sein Herz. Es ist ein naher Moment zwischen zwei Personen, die sich lieben und vertrauen. Und klar, wenn er uns sein Herz zeigt, dann schwingt bestimmt seine Frage mit, möchtest du mitmachen bei meiner Idee und deine eigenen Ideen beisteuern, wie wir das anstellen? Wie wir die Person überraschen mit meiner Liebe? Wie du für die Person betest, damit ich sie gesund machen kann. Du darfst mitgestalten. Die Frage schwingt mit, möchtest du mitmachen beim Bau meines Reiches? Und es bedeutet auch, dass wir ablehnen dürfen. Diese Wahl hat dein Sklave nicht. Ich bin ja Pilates-Trainerin und ich habe immer wieder die Gelegenheit, mit meinen Teilnehmern über ihre Disbalancen zu reden, über ihre Schmerzen, die sie haben, ihre Einschränkungen. Und eine kam zu mir mit dem Problem, dass sie eben viel Schwindel hat, mehrere Monate schon. Und ich hatte die Idee von Gott, bete für sie. Und im gleichen Moment, das bringt doch sowieso nichts. Und ich habe nicht gebetet. Und dann war das total verrückt, weil die hat das schon mehrere Monate mit sich rumgeschleppt. Und in der nächsten Woche kam sie freudestrahlend zu mir vor der Stunde und hat gesagt, es ist weg. Ich weiß nicht, es ist weg. Es ist so krass. Jetzt ist so gefreut und ich kann es voll verstehen. Und ich dachte noch, soll ich jetzt erzählen, was ich dachte, dass ich für sie beten soll? Und für mich war das eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich habe sie ja dann nicht erzählt, weil ich dachte, Gott wollte mir was sagen. Nämlich, dass er mich nicht braucht. Er wollte sie heilen, so oder so. Ich hatte mich nicht verhört und er braucht mich nicht. Und das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo ich viel zu viel Verantwortung tragen musste für die Erwachsenen. Und er bringt mir immer noch bei, ich brauche dich nicht, aber ich möchte mit dir zusammen gestalten. Und das ist für mich eine ganz andere Qualität. Oder noch ein anderes Beispiel von mir. Das war im November letzten Jahres, da hatte ich 2. Mose angefangen zu lesen, 34. Und ich bin bis Vers 13 gekommen. Und dann wollte ich nicht mehr weiterlesen, weil ich so schockiert war von dem, da steht, verbinde dich nicht mit den Leuten, wo du hinkommen wirst als Volk, also sagt er zu Mose, sondern zerstöre die Altäre und die Ascherim, mach sie dem Erdboden gleich. Und das war wie so ein Highlight, so ein Spot auf diesen Vers, das hat mich total angesprochen und ich dachte, warum soll ich das tun? Ich möchte das gar nicht. Ich will keine Altäre zertrümmern. Das können die Menschen auch selber machen. Warum sollte ich das tun? Ich habe abgelehnt und nicht weitergelesen. Ich war einfach erschrocken. Und im Juni diesen Jahres ist mir das nochmal eingefallen und ich dachte, im Sinne einer Partnerschaft hat Gott mir einfach nur sein Herz gezeigt. Er hat mir gezeigt, was er machen möchte. Und er möchte Altäre zertrümmern, weil sie nicht gut sind, weil es nicht gut ist, dass wir Götzen anbeten. Und er wollte vielleicht auch in meinem Herzen diese Altäre zerstören. Es war kein Befehl, es war kein weiteres Muss für mich, sondern er hat mir einfach nur sein Herz gezeigt. Und das ist eine Riesenehre für uns, ne, für die Fürbitter. Er öffnet sein Herz. Das ist ein Zeichen seines Vertrauens, das er in uns setzt. Und ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Amen.